gesagt, es geht um Nachfolge, und das stimmt. Es gibt ein weiteres Kapitel zu diesem Thema. Ich werde nicht mehr alles in der Rückblende noch mal aufzählen, aber die Schritte, die wir schon gemacht haben, Weg auf unsere Ideallinie, wenn wir Jesus nachfolgen. Nehmen wir das Thema vom letzten Mal einfach noch kurz auf. So, wenn es nachfolgt, habe ich gesagt, da ist eine Bewegung drin. Es geht nicht einfach hier darum, vor Gott zu sein und Gott zu erleben, sondern Jesus ruft in seine Nachfolge. Und Jesus war unterwegs gewesen. Jesus sagt, oh, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und es nützt nichts, dass wir einfach sagen, ich kenne den Weg und ich kenne die Wahrheit, ich kenne das Leben, wir müssen uns darauf machen. Und das letzte Mal, sondern versucht euch zu motivieren, in die Bewegung hineinzukommen, Jesus endlich zu werden, Jesus nachzufolgen. Und ich zeige, dass Jesus verschiedene Mal so Menschen eigentlich vor den Kopf gestossen hat, die ihm eben nachfolgen wollten. Die einen gesagt, ich will noch sehr schnell hey, Gott tschüss sagen. Die anderen gesagt, ich muss zuerst noch meinen Top-Vater beerdigen. Und all denen sagt er, wenn du mir nachfolgen willst, dann geht es nicht um tote Beerdigen, dann geht es nicht um Familienabschied sagen, dann geht es nicht um das, was du in der Ordnung machen musst, sondern wenn du mir nachfolgen willst, heisst es, du verlässt alles, was du hast. Und so wie die Vögel, die noch ein Nest haben, habe ich nicht mal ein Nest, so wie die Füchse einen Bau haben, um zu schlafen, habe ich das nicht mal unterwegs sein. Heisst wirklich, unser Blick auf Jesus richten, heisst Prioritäten auf ihn setzen. Was nicht heisst, dass wir unsere Aufgaben hier vernachlässigen sollen, sondern dass wir uns immer wieder auch überlegen sollen, wo sind die Prioritäten. Und ich möchte heute in diesem Weiterscore ein Lied aufnehmen, das wir zusammen gesungen haben. Das war das letzte. Wer weiss noch, was das war? Wie ich bin, genau. Und ich nehme einen Teil raus. Wo man so oder so kann verstehen kann, und ich würde euch sagen, wie man es richtig verstehen sollte für morgen. Was bedeutet das für euch, wenn ihr singt, mehr von dir, weniger von mir? Was habt ihr mit diesem Wunsch ausgedrückt? Von den Früchten von ihm. Wenn man so das Lied hört, so, und, oder man kann die Bibel so lesen, und euch auch schon gesagt habe, eigentlich, wir hören manchmal die Bibel, wir lesen manchmal die Bibel so mit unseren Augen, mit unserem eingeschränkten Blick, mit unseren eingeschränkten Ohren, mit unserem eingeschränkten Herz. Und lassen uns nicht von dem ansprechen und sagen, zack, so ist es. Und wenn wir Jesus nachfolgen, das ist das, was er immer wieder macht, sagt, mach mal einen Schritt zurück und schau mal noch ein bisschen einen anderen Ort her, schau noch ein bisschen weiter. Und das ist der Wunsch von mir heute Morgen, dass wir das so machen, wenn es mehr von dir und weniger von mir, wenn wir in diesem Lied haben, dass wir das so mitnehmen. Weil es nämlich nicht darum geht, dass wir, der Paulus sagt es am Nord, oder so, es geht darum, dass wir absterben, dass er kann leben. Und auslegen kann man das ja auch so, dass man sagt, ja, okay, ich bin nicht gut und er ist gut und ich muss einfach ihn leben und dann ist er gut. Und ich glaube nicht, dass das Gott so meint, echt nicht. Und dass wir nicht irgendwo meinen, Gott sei so gross und wir sind so klein nebendran und darum können wir ihn ja auch machen. So, wenn wir so eine Perspektive haben und uns so bei Gott sehen und sagen, wenn das unser Bild ist, das wir leben. Und ich das gestern so wieder so dürfen erleben mit einem Grosskind, der sich nichts zutraut, der irgendetwas will, aber es irgendwo nicht kann. Und dann steht er einfach zurück und sagt, mach du das für mich. Und die Gefahr ist so, ich mache das, ich bin einig, ich mache das nachher. Und ich muss immer sagen, nein, ich will das mit ihm zusammen machen oder auch ihn anleiten, wie er es macht. Und mir ist das gestern so bewusst worden, dass durch Gott ja nicht der ist, was einfach macht. Und ich höre immer wieder, dass die Leute sagen, ja, Gott hat jetzt den hier weggenommen, Gott hat das gemacht, Gott hat das gemacht. Es hat Gott gefallen, den Menschen zu sich zu rufen. Und ich merke, das steckt für mich so ein falsches Gottesbild dahinter, dass wir meinen, Gott macht es. Und so, wenn meine Grosskinder etwas wollen und die wissen einfach, der Rätti macht das. Oder wenn sie etwas nicht können, der Rätti macht das schon. Und der Papa macht das schon. Und sie können hinterher lernen. Und das ist auf der einen Seite so ein wunderschönes Bild, aber es ist einfach gefährlich, wenn wir das nachher auf Gott übertragen. Und wenn wir sagen, ja, Gott macht es dann schon. Das heisst, wir haben ja gesungen, weniger von mir und mehr von dir. Also lassen wir ihn doch besser machen. Und er ist schliesslich der Grossstark. Und wir sind ja nur so klein, ich kann nichts. Und so kommen wir wie so in ein Denken hinein, wo wir wie Gott die Verantwortung abgeben. Wieso lässt Gott das zu? Wieso lässt Gott das zu, dass Terroristen kommen? Wieso lässt Gott das zu, dass kleine Kinder vergewaltigt werden? Wieso lässt Gott das zu, dass kleine Kinder unterzogen kommen? Wieso lässt er das zu? Hast du eine Antwort darauf? Sagst du jetzt vielleicht die falsche Frage? So. Wo es nicht darum geht, was lässt er zu, sondern was lassen wir zu? Was machen wir dagegen? Wo ist unsere Verantwortung? Wo ist unser Teil drin? Und wenn wir das Lied singen, mehr von dir, weniger von mir, und das mit dem Blick, dass wir nichts können und er alles kann, dann geben wir gerne so die Verantwortung ab und er soll es richten. Und wenn er es nicht gut macht, wie wir es denken, haben wir ein Problem. Oder? Wir haben ein Problem, wenn kleine Kinder unter den Karren kommen. Wir haben ein Problem, wenn es nicht läuft. Wir haben ein Problem, wenn er nicht gerade heilt. Wir haben ein Problem, wenn wir kranke Leute sehen, wenn wir wissen, er kann heilen und fragen, wieso macht er jetzt das nicht? Und weil wir die Verantwortung abschieben und hinten dran ist eben vielleicht das Denken von, er macht es ja, er schaut ja schon, dass nichts Dummes passiert, er schaut ja schon, dass ich richtig handle, er sagt mir ja schon, was ich muss machen. Und ich habe letztes Mal gesagt, eigentlich, in die Nachfolge heisst eben auch entwickeln, nicht bleiben stehen in den Kinderschuhen, sondern wir sollen mündig werden. Wir sollen geistlich mündig werden, das heißt, wir sollen gute Entscheidungen fällen. Wir sollen unsere Kräfte kennen, wir sollen unsere Grenzen kennen, damit wir gute Entscheidungen fällen können. Und wenn Leute, die sich schwach fühlen und das Lied singen mehr von dir, dann kann das so ganz stark eigentlich auch das wieder auslösen, dass wir sagen, ja, eigentlich müsste er es machen. Er müsste jetzt irgendetwas tun oder so. Warum tut er es nicht? Also dann habe ich auch eine Sünde in meinem Leben und dann fangen wir an, so komische Erklärungen zu suchen. Und nicht können sagen, was ist mein Teil hier drin? Was kann ich tun hier? Und für das müssen wir wirklich in die Fülle hineinkommen, wie ich letztes Mal gesagt habe, müssen wir in die Kraft hineinkommen, die Gott uns gibt. Und wir sehen in der Bibel ja ganz viele so Versager. Wir sehen in der Bibel ganz viele so Menschen, die eigentlich Grosses tun und doch irgendwie schwach bleiben. Und ich weiss nicht, ob das deine Vorbilder sind nachher, gerade dort, wo sie schwach werden, zum Beispiel der Elia, der sagt, es regnet nicht mehr, und nachher sagt er, jetzt regnet es wieder, und auf dem Berg oben noch die anderen Falspriester anstacheln und sie wirklich abmacht und die einfach rumtanzen und nachher kommt er ins Gebet und Gott. Und er lernt noch Wasser über das Holz und Gott zündet das Wasser an und alles ist weg. Oder meine, wenn du mal so etwas erlebt hast, schwer, wird nicht die Glauben wegnehmen. Ich weiß nicht, ob du mal so etwas in die Richtung hast erlebt, dass Gott so ein Wunder da hat. Und wie schnell geht es nachher, dass du wieder schwach bist, dass du wieder so klein bist. Und dann kommt mal eine Frau in sein Leben hinein und sagt, ich hole dir den Kopf ab. Und das lernt, dass das abgeht in die Wüste. Die Kraft, die vorher ist da war, gegen ganzes Heer von diesen Balzpriestern aufstehen, ist plötzlich weg. Das sind so Momente, die wir in unserem Leben sicher auch immer wieder kennen, dass wir uns manchmal stark fühlen und manchmal nicht so. Vielleicht in der Warmduscher. Und wir wissen ja, es braucht starke Menschen in dieser Welt. Es braucht Menschen, die in die Welt hineinstehen und überzeugt sind von dem, was sie wollen und von dem, was sie können. Und ich habe noch einen anderen Vers, das war eine Jahreslosung, die wir auch schon darüber gehört haben. Meine Kraft ist in der Schwachen mächtig. So. Vielleicht mögt ihr euch noch erinnern. Und das wäre genau wieder so ein Teil, ich weiss nicht, warum sie eigentlich nur diesen Teil vom Vers in die Jahreslosung hatten, ich weiss nicht, warum dieser Vers eigentlich auf ganz vielen schönen Bildern steht, also nur diesen Teil vom Vers, excuse, nur eben einen Teil vom Vers. Und das tut irgendwie so gut in den Momenten, wo man schwach ist und denkt, jetzt soll er ja mächtig werden, weil wir dürfen ja nicht stark sein, sonst ist seine Kraft nicht mächtig, oder? Heisst das, wir dürfen nicht stark sein, sonst kann er nicht mächtig sein? Es ist so gäbig, weil kleine, schwache Menschen müssen keine Verantwortung übernehmen. Kleine, schwache Menschen müssen keine Entscheidung fällen. Weil wenn Gott nicht stark ist in mir, kann ich ja gar nicht, also muss ich gar nicht. Und dann kann ich wie hinterher lernen. Und ich frage mich, warum macht das Gott nicht, oder? Ich muss ja schwach sein. Ich muss ja schwach sein, und sonst kann er nicht mächtig werden. Und je schwächer es ist, je mächtiger wird er. Ist das richtig? Entspricht das deinem Gottesbild, das du hast? Je schwächer wir sind, je mächtiger kann er werden. Also müssen wir schwach sein. Können wieder zurücklehnen und fragen, um was geht es dir eigentlich? Was will Gott von dir, wenn er sagt, er will dir seine Kraft schenken? Er will in dir innen mächtig sein. Und wir haben andere Beispiele. Und das ist das, was ich merke, wenn ich das eigentlich nehme, wenn ich das als Bild nehmen, wie Gott denkt, wie Gott handelt, dann komme ich ein bisschen auf eine andere Fährte. David und Goliath, oder? Das könnte auch David und Goliath sein hier. Und der Goliath besiegt, wird besiegt vom David. Und wieso wird der Goliath besiegt vom David? Ist er stärker? Geht der David her und sagt, oh, weißt, ich bin nur ein kleiner Waisenknabe. Du bist ein grosser, mächtiger Krieger. Was sagt der David, wenn er zum Goliath geht?
Ich weiß, dass er einen starken Gott hat.
Und was sagt er dem Goliath?
Ich komme im Namen von Gott.
Ich komme im Namen von Gott. Und du verhöhnst Gott. Und das wird gestraft. Und der kleine David, weil er eben nicht als kleiner David kommt, weil er nicht hergeht und zum Goliath sagt, weißt, ich bin nur ein kleines Würmchen, aber wenn mit Gott kommt, dann passiert etwas, sondern der David spürt, dass die Kraft von Gott in ihm ist. Und um was geht es eigentlich in diesem Moment? Und wenn ihr das Leben von David anschaut, wir lesen von David, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes ist. Kennt ihr noch weniger schöne Geschichten von David? Stichwort Batseba. David schwängert eine Frau, die nicht ihm gehört. Und für das zu vertuschen, lässt er den Mann von dieser Frau umbringen. Und wieso kann Gott sagen, ein Mann nach dem Herzen Gottes? Wieso? Darf man ab und zu schwach sein, für einen Mann nach dem Herzen Gottes zu sein? Ab und zu einen umbringen, ab und zu fremd kommen.
Das war wirklich von Herzen bereut.
Können wir das noch schnell stehen? Nächstes Beispiel, Mose, ein Freund von Gott. Bei seinem ersten Auftritt, bei seinem ersten Rechtauftritt, bringt er einen um. Wie kann einer, der Mörder ist, ein Freund sein von Gott?
Hast du gemerkt, nach dem Umbringen ist weg.
Einer von seinem Volk ist und darum ist er eingeschrieben.
Ja, aber in dem Sinne, Gott hat er ja nicht kennengelernt, die Wüste. Oder?
Abraham, Glaubensvater. Gott verheißt ihm etwas. Und Gott handelt viel zu wenig schnell, muss ihm ein bisschen auf die Sprünge helfen. Oder? Er schwängert seine Magd, weil er nicht glaubt, dass Gott seiner alten Frau noch als Kind schenkt. Glaubensvater, Vorbild. Wieso liest Gott so einen aus?
Von oben nach oben.
Von oben nach oben.
Von oben nach oben. Jetzt frage ich mich auch, das ist das, was ich am Anfang gefragt habe, warum hat er dort für ein Reich zu bauen, für so wackelige Leute genommen?
Aber die Falschen, wie du vorhin gesagt hast,
oder? Die Falschen,
die sind nicht mit diesen Leuten. Wir wollen nicht mit diesen Leuten
etwas machen.
Das ist
das Schwächste. Aber wir sind dumm, wir haben keine
Ahnung gehabt.
Keine
Ahnung gehabt. Hat er heute andere?
Eben nicht.
Eben nicht.
Ist das ein Spiegelbild von uns Menschen? Er will nicht die Perfekten, sondern die, die auf dem Fundament stehen. Also, ich wollte damit sagen, ich denke, dass Gott meine Kraft nicht schwach und mächtig. Es geht nicht um den Paulus auch. Und er sagt, ich kann bei ausgesetzten Stürmen, bei ausgesetzten Kälte, bei ausgesetzten so und so. Aber Gott ist meine Kraft.
Ich komme noch gerade zum Paulus. Darf ich noch eins bei diesen drei Männern bleiben? Mose, Abraham und David. Oder wieso liest Gott solche Menschen aus? Und ich glaube, wenn wir den Text vom letzten Lied wirklich verstanden haben, wenn wir den wirklich verstanden haben, was Gott meint, wenn Gott sagt, ich liebe dich, ich lese dich aus als mein Freund, ich lese dich aus als ein Mann nach dem Herzen Gottes, ich lese dich aus als ein Glaubensvater, geht es eben nicht darum, dass man das Casting gewonnen hat und das Oberste ist, sondern es geht darum, dass Gott sagt, ich will eine Beziehung leben mit dir. Ich will eine Beziehung leben mit dir und es geht nicht darum, in erster Linie, wie viel Dreck am Stecken du hast, es geht nicht darum, ob du jetzt perfekt lebst, ob jetzt du nie mehr Misstritt machst, sondern ich schenke dir meine Freundschaft, Punkt. Wer von euch kann seinen Partner, wer von euch kann seinen Kind, wer von euch kann seinen Nachbarn, wer von euch kann einfach Menschen so eine Freundschaft schenken? Man kann sagen, das ist Freundschaft und nichts bringt uns auseinander. Nichts bringt uns auseinander. Das ist Freundschaft, wie sie Gott uns anbietet. Das ist Liebe, wie sie Gott uns anbietet. Und er sagt, ich schaue nicht auf das, was in deinem Leben herum ist, sondern ich schaue auf dich. Und jetzt komme ich noch einmal zurück, liebe Freunde, das, was wir vorhin gemacht haben. Es sind einfach faule Ausreden oder dumme Erklärungen, warum wir jetzt Gott und David auch noch so gerne haben, warum wir Mose auch noch so gerne haben. Das ist in unserem Kopf, finden, suchen wir Erklärungen. Es kann doch nicht aufgehen, dass Gott einem sagt, der Ehebrecher ist, der Mörder ist. Du bist mein Freund. Kann doch nicht sein. Also müssen wir Erklärungen dafür haben. Und Erklärungen dafür. Er hat es ja nachher bereut, er ist ja nachher wieder umgekehrt. Und ja, das hat man dann so gemacht. Oder wir können ein ganzes Buch voll Erklärungen schreiben. Und das bringt es doch nicht. Es geht doch nicht darum, ob wir können erklären, warum es jetzt in unser Hirn hineinpasst. Es wird nicht in unser Hirn hineinpassen. Weil wir ein Spatzenhirn haben. Und der Gott sagt, und ich lese aus, wie ich auslese. Und ich handle, wie ich auslese. Und ich lese dem aus als mein Freund. Können wir so Freunde auslesen? Können wir so Liebe leben? Ohne Erklärungen zu haben? Und ich kann euch sagen, wenn ich mit Leuten unterwegs bin, mit denen ich unterwegs bin, wo etwas durcheinander ist, ich könnte manchmal wirklich einen Boden kotzen, wenn ich höre, was für Erklärungen wir dort haben, warum man also jetzt einem anderen nicht mehr gerade so viel Liebe schenken kann oder warum man doch ein bisschen fremd ist gegangen, was da für Ausreden kommen, muss ich einfach sagen, hey, hört doch auf. Hört doch auf und schaut her und fragt, was ist eigentlich das Problem? Und das Problem ist, dass wir nicht lieben. Das Problem ist, dass wir nicht die Liebe haben können, die Gott uns gibt. Das ist das Problem. Und nicht das Problem ist, dass der andere uns zu wenig Liebe schenkt. Und das war jetzt halt gerade eine dumme Situation. Und ich habe es nachher bereut. Und es war ja nicht so schlimm. Und die anderen sind schlimmer. Das sind auch so unsere faulen Ausreden und unsere faulen Erklärungen. Und was wollen wir Gott erklären, wenn Gott sagt, das ist mein Freund? Und wenn ihr Gott findet, das ist nicht so schlimm, wenn David nur eine Frau geht vergewaltigen, wenn der David nur einen Mann bringt, meint ihr, das sei nicht so schlimm? Weil man es dann vielleicht auch noch ein bisschen mehr gemacht hat als heute. Ja, heute machen wir so wieder ein bisschen mehr, aber seitdem haben wir es ein bisschen weniger gemacht. Kommen wir so in Erklärungen rein und sagen, hören wir doch auf mit dem. Hören wir doch mit dem, dann machen wir einfach Gott ein bisschen. Weil wir nicht können ahnen, dass Gott so im Sinn und ist da trotzdem zu dir. Und ich habe dich trotzdem gern und du bist trotzdem mein Freund. Und ich komme zurück zum Paulus. Meine Kraft ist in der Schwachen mächtig. Wenn sagt das Gott dem Paulus? Dann, wo er irgendwo ein bisschen flach war, ein bisschen depressive Verstimmung hatte. Dann, wo er nicht so vorwärts ist gegangen. Schauen wir den Paulus an. Eigentlich dank ihm wissen wir überhaupt von Gott. Ich weiß nicht, ob es einen anderen geschafft hat, das Evangelium auf Europa zu bringen. Ich weiß nicht, ob es einen anderen geschafft hat, bis auf Rom zu kommen. Paulus hat fast ein Drittel vom Neuen Testament geschrieben. Aber Paulus hat ein Leiden gehabt, Paulus hat mehr wollen. Wenn man sieht, wie der Paulus oder der Saulus vorher gehandelt hat, und er ist gesehen, er hat einfach nichts gekannt. Das ist jetzt einfach einer gering nachher noch säckeln durch alle Wände durch. Das ist der Paulus. Und jetzt ist er unterwegs und er missioniert die halbe Welt und so. Und er sagt, ich will mehr. Und was hindert ihn mehr? Hat irgendeine Krankheit. Er redet von einem Pfahl im Fleisch. Er redet von einem Pfahl im Fleisch und denkt, wenn ich das nicht hätte, dann könnte ich mehr. Man ist immer noch, die Leute sind im Rätsel. Heute war das einfach eine Migräne, die er hatte. Ist das ein Augenleiden, das er hatte? Ist das Epilepsie in höherem Grad? Die Leute brauchen Erklärungen. Paulus schreibt nie etwas genau darüber. Wir lesen die Bibel nicht genau darüber. Wir lesen den Pfahl im Fleisch. Und wir müssen Erklärungen dafür haben. Und aufgrund von seinem Verhalten, aufgrund von anderen Versen, Nordschreiter, schau, wie ich schreibe mit grossen Buchstaben, okay, der muss es auch leiden können. Oder wie der Erklärung, es geht wieder auf. Muss es aufgehen? Muss es aufgehen? Will uns die Stelle sagen, wenn der Paulus schreibt, dass Gott ihm sagt, meine Kraft ist in der Schwachen, Mensch, müssen wir Erklärungen haben, warum das so ist? Und in dieser Zeit, wo der Paulus einfach wie in sein altes Feuer reinkommt. Wenn er in sein altes Feuer kommt und denkt, wenn ich das Leiden nicht hätte, könnte ich vielleicht nicht nochmal wieso verroben, ich könnte vielleicht noch weitergehen. Ich weiß nicht, was er für Ideen hatte, was er für Gedanken hatte. Und er kommt noch einmal zu Gott und er sagt, Gott, nimm mir das Leiden weg. Weil wenn ich das Leiden nicht hätte, könnte ich noch besser. Oder? Und Gott sagt ihm, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen nicht. Und plötzlich bekommt der Vers in eine andere Bedeutung, weil es eben nicht darum geht, schwach zu sein. Ist der Paulus schwach gewesen? Kann ein Schwacher ein Drittel vom Neuen Testament schreiben? Kann ein Schwacher dort vom Nahen Osten bis auf Rom Gemeinde um Gemeinde gründen und diesen Gemeinden Briefe schreiben, dass sie wirklich im Feuer sein können? Habt ihr das Bild von einem schwachen Mann, von einem Schwächling? Der sagt, ja nicht aufmucken, ja nicht gross rauskommen. Der Paulus sagt, ich will auf Rom zum Kaiser. Ich will zu dem predigen. Ist das ein Schwächling? Hättest du dich dafür? Hättest du dich dafür sagen, so, jetzt gehe ich auf Bern und dem Schneider Ammann gehe ich jetzt mal das Evangelium verkünden? Das ist nicht der Kaiser von Rom, den wir jetzt in Bern haben. Das ist eine Dimension grösser, der Paulus sagt, ich muss zu dem gehen. Warum? Weil der meint, er sei Gott von dieser Welt. Und ich muss dem sagen, dass er am Holzweg ist. Schwächling. Tönt das nach einem, der sagt, man darf nicht zu stark sein, sonst wird man übermütig, man muss demütig bleiben. Paulus in seinem Führerinnen sagt, wenn ich die Krankheit nicht hätte, könnte ich durchstarten, könnte ich noch mehr durchstarten. Gott sagt ihm, lass dir an meiner Gnade genügen. Es lenkt. Es lenkt. Es lenkt. Kannst du dich annehmen? Wie es heute ist und wissen, es lenkt. Nicht als Endstation, aber sagen, glaubst du, dass Gott dich gerne hat, wie du bist heute? Und nicht erst, wenn dann noch beim Kaiser zu Rom oder was auch immer. Glaubst du, dass Gott dich liebt? Auch wenn du noch einen Pfahl im Fleisch hast und denkst, wenn ich den nicht hätte, könnte ich doch noch mehr. Und Gott nimmt und sagt, könnte ich noch besser. Das sind unsere Deals, die wir machen wollen. Wo kannst du dich annehmen und sagen, es ist gut, wie es ist? Was ist der Wille von Gott über dein Leben? Was ist der Wille von Gott über dein Leben? Berufung, die höchste Berufung, Kind vom allerhöchsten Ziel.
Der Vers. Das ist
In seiner Gegenwart, wir sind in der Beziehung, oder? In seiner Gegenwart auch Beziehung leben. Gott hat uns geschaffen, weil wir Beziehung leben. Gott hat uns nicht geschaffen, weil wir auch das Casting machen und die Besten auslesen von den Besten von den Besten. Wenn wir noch zurückgehen zu den Freunden, die er ausgelesen hat, da war kein Studierter dabei gewesen. Da war keiner von der Elite dabei gewesen. Und wenn wir das so anschauen, können wir die Gedanken, die Daniel am Anfang hat gesagt, wenn wir die Leute anschauen und sagen, es hat doch besser gegeben. Es hat doch bessere gegeben, oder? Falsches ausgelesen. Jesus hat irgendwo, weiss auch nicht, aber gerade so ein Blackout gehabt, dass das solche Leute auslässt. Wieso tut Gott zu solchen Menschen sagen, das sind meine Freunde, das ist ein Mann nach meinem Herz. Nicht nur, weil er nachher in die Gesäße einen Kabis hat gemacht. Ausgelesen, weil du David bist, Punkt. Oder die ausgelesen, weil du der Daniel bist, weil du Janet bist. Er hat die ausgelesen und gesagt, du bist noch im Herz geschaffen.
Wie siehst du die Stelle, ich weiß gerade nicht, was ist, wo eben nachher sie als Glaubensvorbilder für uns auch erwähnt werden? Mhm. Es ist ein Zusammenspiel.
Es ist ein Zusammenspiel. Aber ich glaube, wenn es mit dem Zusammenspiel ist, dass Gott sagt, wenn denn, oder? Dass wenn denn alles okay, dann bist du ein Glaubensheld. Sondern das ganze Leben ist ein Glaubensheld. Da kann man sagen, das gehört auch dazu, dass man nicht bleibt stehen. Das gehört auch dazu, für die Gegend hinein. Das gehört alles dazu. Das werde ich nicht ausklammern. Ich würde nicht sagen, David wäre so, wenn er nicht hätte eingesehen. Das gehört sicher auch dazu. Aber wir können nicht einfach nur das auf das reduzieren, sagen, weil er umgekehrt hat, oder? Weil er nachher, oder weil er es vorher nicht gewusst hat, oder weil er es nachher besser gewusst hat, oder so, sondern weil Gott hat ja das Ganze, Gott kann nichts vergessen. Gott sieht alles und er liest uns eben so aus brutto. Und er hat das Brutto auch, zu uns.
Deine Frage war schon, wieso kann Gott von ihnen so reden? Mhm. Klar ist seine Entscheidung. Und er kommt mit den Wünschen zu Gang, er hat seine Pläne. Aber die Frage bezieht für mich schon auch, was ist ihr Teil dran? Oder was ist in dieser Beziehung passiert, dass Gott von ihnen so kann reden? So habe ich die Frage verstanden. Und darum dünkt es mich auch schon, dass nicht einfach.
Das ist etwas anderes.
Einfach zu dem, wie er es mir macht und das eben gut, dass es so einer ist, dass ich da finde. Irgendwo gibt mir das Wohl zu denken, ich darf nicht so, ich darf so sein, wie ich will. Und ich denke, das dürfen wir auch. Zum Glück war der nicht perfekt, und diese und jene, die du verzögert hast. Und das gibt mir mega Stress in meinem Leben. Dann werde ich zuerst perfekt sein. Und so kann ich einfach sagen, hey, die haben Gott aus der Welt und die haben so einen Scheiß bauen. Und irgendwo zu merken, ja, das wird perfekt sein.
Ja, also das sind wir, bin ich mit dir völlig einig. Was mich einfach ein bisschen irritiert, ist deine Aussage, ja, das sind alles quasi volle Begründungen und so weiter und so fort. Also, ja, also, denke mir jetzt sogar ein bisschen einseitig formuliert.
Also, es ist einseitig formuliert, aber ich will wie ein Gegengewicht geben, dass man nicht einfach sagen kann, warum liest Gott den David aus? Weil er nachher hat.
Also,
oder so.
Meine Frage war nicht die. Hast du nicht gefragt, warum kann Gott
zu so einem Menschen
so
so reden, oder? Ja. Also ist ein Mann nach meinem Herzen, hast du gesagt.
Und ich habe gefragt, warum sagt das Gott? Und es kommen nachher diese Sachen, oder? Er hat es eingesehen, er hat umgekehrt, er hat es nicht mehr gemacht. So. Und wir sagen, darum liest nachher Gott
nee,
aus.
Ich das glaube, ist für mich zweierlei, warum er
das habe ich gesagt, ja.
Und warum, dass er sagt, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Mhm. Dass er ihn ausliest, das ist seine Sache. Das denke ich mir zweierlei, oder? Mhm. Verstehst du, was macht er mit ihm für einen Weg? Eben gerade wenn wir von Beziehung reden, es ist ja immer ein darauf antworten. Und das denke ich mir, ist jetzt für mich hier mehr im Vordergrund gewesen. Wie antwortet David auf diese Begebenheit in seinem Leben? Oder? Wie bezieht er da wieder Gott mit ein? Und das tut mir etwas Wesentliches, das tut mir nicht billige Ausrede.
Weißt du, eine billige Ausrede, wenn wir einfach sagen, es ist nur wegen dem, das meine ich, eine billige Ausrede. Oder wenn wir sagen, es ist vor uns einfach so Worte gekommen, oder? Es ist wegen dem, oder? Es ist, weil er das hat eingesehen, oder? Es ist, weil. Also. Und das will ich wie auflösen. Es geht nicht nur einfach um den Moment. Wir dürfen den Fokus nicht einfach auf den Moment haben, weil Gott das ganze Leben sieht. Und wir sollen das ganze Leben anschauen von diesen Menschen. Und dann sehen wir, dass sie zwar probiert haben, den Willen von Gott zu leben, aber alle Einbrüche hatten. Dass sie haben probiert, dem Gott zu nachkommen. Und das, was ich letztes Mal gesagt habe, dass sie eine Entwicklung geben. In diesen Leberinnen sehen wir eine Entwicklung. Sie bleiben nicht stehen, sie drehen sich nicht im Kreis, sie kommen weiter. Und trotzdem, Mose ist ja bald am Ende, oder, wo ihm noch quasi die Nerven durchbrennen und er auf dem Stein rumbrätscht und Gott sagt, er soll noch den Steg herab. Also, irgendwo kann man sagen, hat er dir etwas gelernt oder hat er nichts gelernt? Und solche Menschen, die sollen wir als Vorbilder nehmen, dass wir uns nicht anklagen, sondern nicht müssen sagen, wir müssen klein sein und ducken, weil wir ja immer noch Fehler machen. Das sind eigentlich meine Aussagen. Das ist das, was ich euch sagen möchte, dass wir dürfen in die Kraft hineinkommen, die Gott uns gibt, weil er uns ausgewiesen hat, und es geht um eine Beziehung. Er will eine Beziehung leben. Und er will nicht von uns, dass wir in eine Perfektion hineinkommen. Und wenn wir die Menschen sehen, das ist das, was du sagst, und so uns Mut machen, unser Leben zu leben und unsere Beziehung zu ihm zu leben. Und nicht meinen, wir müssen sein wie, und nicht meinen, wenn, dann. Das würde ich sagen.
Ja, aber wenn du jetzt siehst, wie David antwortet auf das und dass er wirklich nachher zu Gott geht, das, und was er alles nachher in diesen Psalmen schreibt, das zeigt ja auch seine Beziehung zu Gott, das zeigt ja sein Gottesbild. Und das ist ja Reife. Oder? Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn er das nicht gemacht hätte. Egal, aber das ist für mich auch der richtige Aspekt.
Ja. Da wollte ich auch nicht ausklammern. Oder? Ich sage nur, wir dürfen nicht so, einfach so bei einzelnen Punkten bleiben stehen. Wir sollen das Ganze anschauen. Wenn wir das Ganze anschauen, gibt es uns auch ein Bild, das genau das, was du sagst. Es geht eigentlich um eine Beziehung. Es geht darum, dass der Mensch in einer Beziehung mit Gott bleibt. Trotz allem und wegen allem und in allem. Dass er in einer Beziehung bleibt. So. Und das kommt darauf zurück. Oder was ist eigentlich Gottes Wille? Und mit so einem Vers, wo ich immer wieder so darüber stolpere, in Micha 6,8, es ist dir gesagt worden, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir erwartet. Nichts anderes als das. Und was kommt jetzt? Recht tun, Güte und Treue lieben, in Ehrfurcht den Weg gehen mit deinem Gott. Und wenn wir das wirklich verstehen, wenn wir das wirklich aufnehmen, dass wir unseren Weg gehen, mit dem Gott. Und dass wir uns wirklich sagen, es geht eigentlich darum, dass wir die Beziehung leben. Wie wollen wir Güte und Treue lieben, wenn wir nicht in einer Beziehung leben? Wie wollen wir Ehrfurcht haben vor dem Gott, wenn wir nicht in einer Beziehung leben? Wie wollen wir Recht tun, wenn wir uns nicht von ihm herumrichten? Wenn wir uns nicht von ihm herumrichten, dort herrichten und uns zeigen? Und aus dem heraus sagen, es muss nicht etwas Neues sein, sondern wir sollen dranbleiben. Das ist eigentlich das, was ich hier daraus herauslese. Vorher ist so die Frage, hat Gott dir nicht gefallen, wenn wir ihm quasi 10'000 wiedergeben, wenn wir ihm alles Öl geben und das alles. Und Gott sagt, ich verzichte auf eure Opfer. Ihr könnt es nicht machen mit diesen Opfern. Es geht ums Herz. Das ist eigentlich die Aussage, es geht eigentlich ums Herz. Darum, dass Gott mit unserer Beziehung leben will. Und wenn wir zum Abschluss noch einmal zu diesem Lied kommen, mehr von dir, weniger von mir, dann klingt das natürlich bei mir ganz stark an. Oder so, wenn wir das nicht auf einer Liebe aufbauen, dann gibt es einen Stress. Wenn wir sagen, wir müssen mehr von Gott haben, wir schauen in den Spiegel und sehen manchmal, wie weh wir noch da haben, was unseren Gedanken geht, was unseren Handlungen abgeht. So. Und im 1. Johannes lesen wir, wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat, erkannt und gläubig angenommen. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Also wirklich das ultimative Beziehungsangebot, das Gott uns macht. Sagt, weil er uns liebt. Weil er dich ausgelesen hat, ein Mann, eine Frau nach dem Herzen Gottes. Weil er dich ausgelesen hat und sagt, du bist mein Freund, ich will die Beziehung leben. Das ist die Grundlage für alles. Und das soll der Antrieb sein, das soll der Ansporn sein zum Leben. Das soll der Ansporn sein, zum Weiterkommen. Das soll der Ansporn sein, um den Vers aus Micha umzusetzen. Und nicht in Stress hineinkommen, jetzt muss ich treu, jetzt muss ich Gerechtigkeit, ich weiß nicht, wer von euch sich noch mal erinnern, als er zuerst mal so verliebt war, oder wer von euch Kinder hat, die verliebt sind. Müsst ihr denen sagen, du, jetzt musst du noch deinem Schätzchen einen Brief schreiben, jetzt solltest du vielleicht heute noch ein SMS schreiben, jetzt müsstest du vielleicht mal, ja, was hätte es gerne so. Ist das ein Müssen? Mit euch das wieder in euer Herz einpflanzen, das Gefühl, das ihr dann hattet. Und das ist das, was Gott uns auch einpflanzen will. Er will nicht, dass wir herhocken und sagen, jetzt muss ich noch eine Viertelstunde beten und jetzt muss ich noch ein Kapitel Bibel lesen und jetzt muss ich noch, ist es gut, sondern dass wir das aus einer Liebe, und das ist ganz ein anderer Motivator, dass wir das aus dieser Liebe heraus machen, weil wir geliebt sind. Weil er uns hat ausgelesen. Stell dir vor, Gott liest dich aus. Sogar die von Zürich.
Schön. Willkommen.
Und ihr verpassen? Ja. So, Gott liest aus, was bewegt das in deinem Herz? Spürst du noch etwas? Geht da noch etwas ab, wenn Gott sagt, und ich spreche über dich, die Worte von der Bibel sind Güsse über dich, die Liebe aus. Das soll uns in eine Bewegung bringen. Das soll uns aufrütteln, das soll uns aufwecken. Und nicht, dass wir denken, wir müssen noch irgendetwas abhögeln, wir müssen noch etwas verstehen, wir müssen noch etwas wissen, wir müssen den Vers jetzt noch genau, sondern wir sollen aus dieser Liebe aus in eine Bewegung kommen. Und wenn Jesus uns in seine Nachfolge hineinruft, dann sagt er, es geht eigentlich um die Liebe. Am Anfang hast du schon gesagt, es geht eigentlich um die Liebe. So. Und lassen wir uns noch bewegen von dieser Liebe und schliessen an, da irgendwie zurück. Unserem Weg, wo wir unterwegs sind, auf der Ideallinie. Die Liebe von Gott zu dir soll dich bewegen, dass du die Liebe zu ihm hast. Soll dich bewegen, dass du die Liebe zu dir hast. Weil er dich liebt, kannst du dich lieben. Und weil er dich nächst liebst, kannst du ihn lieben. Wir bringen die Liebe nicht auseinander. Wir können nicht Gott gerne haben und den Nächsten nicht gerne haben. Wir können nicht Gott gerne haben und uns nicht gerne haben. Wir können nicht uns nicht gerne haben, aber den Nächsten gerne haben. Das ist das Gesamtpaket, das einfach zusammengeht. Wir können das nicht zusammennehmen. Und so hoffe ich, dass wir, wenn wir das singen, das mehr von dir, dass wir sagen, hey, das ist die Liebe, die uns packt. Das ist die Liebe, die uns in eine Bewegung bringt. Das ist die Liebe, die uns an einen Ort herbringt, wo wir sagen, hey, das Leben fängt einfach, das Leben ist gut. Und nichts kann uns von dieser Liebe trennen. Absolut nichts. Und seine Liebe ist echt. Seine Liebe ist tief. Amen. Wenn wir noch einmal die Tafel nehmen, sagen, Gott macht sich so klein, dass er im David innen Platz hat. Gott macht sich so klein, dass er im David innen Platz hat. Gott macht sich so klein, dass wir seine Liebe können verstehen können. Wenn nämlich Gott uns begegnet, ihr kennt die Geschichte noch, dass sie nicht mal hinten nachschauen können, wenn es noch ein bisschen Wind hat, dass sie es nicht möchten verleiden. Aber Gott macht sich so klein, dass wir seine Liebe in uns innen können haben. Und euch im Moment noch die Zeit lassen und Frage mit dem Text hier und der Frage hinten drauf. Was bewegt die Liebe in dir innen? Thank you.